Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Diese Woche hat der Bundesrat entschieden, dass er eine zweite Röhre für den Gotthard-Straßentunnel möchte. Ein Entscheid, der im Tessin in der Mehrheit positiv aufgenommen wurde. Aber wie ist das bei den lateinischen Cousins in der Romandie? Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gefragt, ob der Gotthard nicht etwas weit weg ist von der Romandie.
Ja, doch, das kann man schon sagen. Die Romans schmunzeln auch gerne, wenn an Ostern oder während den Sommerferien die Deutschschweizer am bekannten Tunnel Schlange stehen. Doch nach dem Bundesratsentscheid dieser Woche ist vielen das Lachen vergangen. Denn es gibt verschiedene Infrastrukturenprojekte hier in der Westschweiz, die natürlich direkt in Konkurrenz stehen mit der zweiten Gotthardröhre, vor allem natürlich, was die Bundesfinanzierung angeht. Insofern sind natürlich die Romans ziemlich direkt betroffen von diesem Gotthardentscheid.
Schildern Sie uns mal die Reaktionen, Ron Hochuli.
Ja, in den Medien, in der Politik, auch in der Wirtschaft sind viele Stimmen laut geworden, die sofort gewarnt haben davor, dass nun die Westschweizer Projekte verspätet werden könnten. Viele haben auch reine Zahlen genannt. Was sind denn die 20.000 Fahrzeuge, die täglich durch den Gotthard fahren, gemessen an den täglichen 120.000 auf der Autobahn zwischen Lausanne und Genf oder den 100.000, die täglich Genf in Staus durchqueren? In den Medien gab es zahlreiche Kommentare, zum Beispiel unter den Titeln «Der Gotthard-Krieg» oder «Das Tunnel des Konflikts». Und es gibt sowohl Parteien wie auch Wirtschaftsverbände, die bereits gesagt haben, sie werden das Referendum gegen die zweite Röhre unterstützen. Sie werden zwar nicht an der Seite der Landschaftsschützer-Kampagne führen, werden ihre eigenen Komitees auf die Beine stellen, aber sie werden bestimmt einiges Geld in diese Kampagne investieren.
Soweit also kritische Stimmen wegen dieser Idee einer zweiten Röhre. Aber gibt es jetzt auch zustimmende Reaktionen in der Romandie?
Ja, wobei man eindeutig sagen muss, sie waren weniger laut. Einige Medien erinnern jetzt daran, dass man das Tessin ja nicht vergessen soll. Es gehe hier nicht bloß um Straßenstatistiken, sondern um nationale Kohäsion. Man habe schließlich den Tessiner auch schon lange keinen Bundesrat mehr gegeben. Man habe damals mit Fribourg die Kandidatur von Bellinzona für das Bundesstrafgericht bekämpft. Sogar die Gründung der Uni Tessin wurde am Anfang von den Westschweizer Universitäten stark kritisiert. Solche Reaktionen könne man sich schlicht und einfach nicht leisten. Man habe in den 90er Jahren lange genug gejammert über die Art und Weise, wie Zürich sich gegenüber den Romans benahm. Nun dürfe man nicht dasselbe mit dem Tessin wiederholen.
Aber es klingt trotzdem danach, als wäre das mit der lateinischen Solidarität nicht weit her.
Ja, das kann man sagen, denn die Stimmen, die heute das Tessin unterstützen, das sind eher Intellektuelle, die im politischen oder im wirtschaftlichen Geschäft eigentlich wenig Einfluss haben. Und in der Romandie gibt es nun wirklich eine Tendenz zur Arroganz in den letzten Jahren, vor allem am Genfer Seebogen. Man genießt einen Wirtschaftsschub, einen Technologieboom, so wenig Arbeitslose wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und da hat man die Bescheidenheit verloren, auch in Sachen Forderungen gegenüber Bundesbären. Und was eben gefährlich ist, schreiben einige wenige Kommentatoren, ist eben, dass man den Sinn der Minderheit verliert und eben den Sinn des Föderalismus in Sachen Solidarität zwischen den Minderheiten, in Sachen nationale Kohäsion.
Ein zweites Thema, Ron Hochuli, die Nachfolgewahlen für Jean Studer, der aus der Neuenburger Regierung wegzieht, und zwar zur Nationalbank nach Bern. Normalerweise wäre die Nachfolge eine klare Sache, wenn sich da nicht plötzlich unerwartete Kandidaten zur Wahl stellen würden. Und zwar geht es da um Cuche et Barbusa, ein Komikerduo, das in der Romandie weltberühmt ist. Aber wieso kommen jetzt Cuche und Barbusa darauf, sich zur Wahl zu stellen?
Ganz einfach, sagen sie selbst, mit einer Anspielung auf die verschiedensten Affären und Skandale, die Neuenburger Politik in den letzten Jahren beinahe lahmlegten. Unsere Politiker verhalten sich wie Komiker und machen uns somit Konkurrenz. Nun ist Zeit, dass wir das umgekehrt gestalten und ihnen auf ihrem eigenen Terrain Paroli bieten, haben Cuche und Barbusa gesagt.
Nun geht es aber hier um einen Sitz in der Neuenburger Regierung und hier haben wir es mit einem Duo zu tun.
Ja, stimmt. Das haben Güsch und Barbosa auch gemerkt und lancieren somit eine Art Primary-Wahl, wie sie zum Beispiel in den USA oder in Frankreich parteiintern stattfindet. Im Internet können ihre Fans nun abstimmen, ob sie Güsch oder Barbosa als Kandidat wollen. Und der Internetgekrönte, der darf dann vor dem Neuenburger Volk antreten.
Aber ist das jetzt mehr als nur eine humoristische Aktion?
Jein, müsste man sagen. Die Aktion ist insofern bloß eine humorvolle, weil die beiden absichtlich ohne Programm auftreten unter dem Motto: Mit uns habt ihr wenigstens Leute in der Politik, die sich nicht als Komiker entblößen, sondern von denen man von Anfang an weiß, dass sie es sind. Doch die Kandidatur will bestimmt auch den Kanton ein bisschen schütteln, ein bisschen aufschütteln, denn die Nachfolge von Jean Studer ist ja unbestritten. Es präsentierte sich vor Güsch und Barbosa nur ein Kandidat der SP, sodass die Bürger gar nicht erst an die Urne hätten gehen müssen. Nun, mit zwei Kandidaten müssen sie es.
Und genau daraus entstehen höchstwahrscheinlich auch Kosten, denn man kann sich vorstellen, wenn jetzt doch gewählt werden muss, das kostet Geld.
Ja, ganz klar. Wenn man die Wahl organisieren muss, wird das die Öffentlichkeit ungefähr 200.000 Franken kosten. Das nervt auch einige in der Politik in Neuenburg. Der SP-Kandidat, der wie auch immer so gut wie gewählt ist, sagte diese Woche, die Politik sei eine zu seriöse Angelegenheit, als dass man bloß Ironie auf dem Programm hätte. Und man merkt, ihm wäre nicht gerade wohl, wenn er plötzlich auf einem Podest im Rahmen einer Debatte gegen Güsch und Barbosa antreten müsste. Ob dies je der Fall sein wird, hängt davon ab, ob es die beiden auch wirklich bis zur Wahl ziehen werden oder ob sie die Aktion doch noch abbrechen. Das wird man in den kommenden Tagen erfahren.
So oder so, aber eine Chance haben sie nicht wirklich.
Nein, eine Chance haben sie eigentlich keine. Es geht ihnen wirklich darum, den Finger darauf zu legen, dass es eben Neuenburg schlecht geht, vor allem politisch, und dass eine Wahl mit einem einzigen Kandidaten, der also so gut wie gewählt ist, nicht unbedingt dem Zeitgeist in Neuenburg entsprechen sollte. Man soll hier debattieren, es soll Kampagne geführt werden in dem heutigen heiklen politischen und wirtschaftlichen Klima, das in dem Kanton herrscht.
Ein kleines bisschen Lächeln in der Neuenburger Politik. Woanders in der Romandie hat man auch gelächelt diese Woche. Der Gründer von IKEA, nämlich Ingvar Kamprad, einer der reichsten Männer Europas, der gab dem Dörfchen Epalange in der Nähe von Lausanne eine Gabe von 10 Millionen Franken. Jetzt, Ron Hocholi, wie kommt er denn dazu?
Ja, Ingvar Kamprad lebt schon seit über 30 Jahren in Epalange. Nun verlangt er von der Gemeinde, dass sie Wohnungen baut, die für ältere Leute konzipiert sind und die zu einem vernünftigen Preis vermietet werden können. Das Bauland gibt es bereits neben der Primarschule in Epalange, damit, so Kamprad, sich die Generationen wieder treffen können. Es sei ja wichtig, dass die Pensionierten in der Gemeinde, wo er wohnt und wo die Preise andauernd steigend, nicht anderswo umziehen müssten mit dem Alter. Er will ihnen das Alter noch vergolden.
Dieser Ingvar Kamprad, ist denn das erste Mal, dass er so, sagen wir, quasi als Mäzen auftritt?
Ja, Ingvar Kamprad ist ein sehr diskreter Mann. Der 87-jährige Schwede wurde auch lange in den Medien wie eine etwas graue, biedere Persönlichkeit beschrieben. Trotz den 37 Milliarden Franken Vermögen, die er auf seinem Konto haben soll, fahre er einen uralten Volvo und lebe sehr bescheiden, wurde oft geschrieben. Doch er hat verschiedene Stiftungen bereits gegründet, die unter anderem umweltfreundliche und akademische Projekte unterstützen. Vor 5 Jahren hatte er zum Beispiel der Kunst- und Designschule in Lausanne 500.000 Franken gespendet. Nun sei Zeit gewesen, sagte Kamprad selbst diese Woche, dass er eben auch der Gemeinde, in der er seit über 30 Jahren lebt, etwas zurückgibt. Und nun eine eher außergewöhnliche Botschaft: Schließlich profitiere er von einer Pauschalbesteuerung, die nicht gerade hoch ist, gab er selber bekannt. Dies sei eine Art und Weise, wie er diese tiefe Rechnung kompensieren könne.
Gibt es denn auch schon Reaktionen aus der Öffentlichkeit? Also ich stelle mir vor, ein Geschenk von 10 Millionen Franken, das muss doch irgendwelche Reaktionen emporgerufen haben.
Absolut, in Eppalange war man natürlich völlig aus dem Häuschen, denn lange gab es Spannungen zwischen Kamprad und der lokalen Exekutive. Doch seit den letzten Wahlen hat man wieder ein Draht zueinander gefunden. Und was für einen. In den lokalen Medien gab es auch Anlass zu verschiedenen Kommentaren. Es sei vielleicht eine Art und Weise für Kamprad, gewisse Jugendfehler zu korrigieren. Doch es zeige auch, dass man reiche Ausländer, die eine Pauschalbesteuerung haben, nicht nur als Abzocker beschreiben könne. Schließlich sei die Gabe von Kamprad zwar außergewöhnlich, was die Summe und die Kommunikation betrifft, doch bei weitem kein Einzelfall. Und dies sei auch ein Grund, konnte man zum Beispiel in der Zeitung Vanquatreur lesen, weshalb man nicht immer gegen die reichen Ausländer meckern sollte. Man müsse sie viel eher willkommen heißen, sie empfangen, sie versuchen zu integrieren. Das zahle sich früher oder später dann aus. Eine schon sehr politische Botschaft, wenn man bedenkt, dass die Pauschalbesteuerung in der Watt momentan heftig diskutiert wird.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse über die Ereignisse der Woche in der Romandie.
DRS4 News. Die Woche im Tessin.
Im Rückblick auf die Woche ist aus Tessiner Sicht der Entscheid des Bundesrates, eine zweite Röhre am Gotthard bauen zu wollen, eindeutig das wichtigste Ereignis. Ich fragte unseren Mitarbeiter Gerhard Lob nach den Reaktionen. Wie wurde der Entscheid aufgenommen?
Offiziell hat die Kantonsregierung diesen Entscheid sehr positiv aufgenommen. Marco Boradori als Staatsratspräsident hatte sogar eine eigene Pressekonferenz dazu einberufen. Man war also sehr froh und von den Parteien, politischen Parteien, waren auch die meisten sehr zufrieden. Die bürgerlichen Parteien insbesondere eben, während, das ist nicht erstaunlich, auf der Linken und bei den Grünen natürlich dieser Entscheid gar nicht gut ankam. Da sind die Verhältnisse etwa genau gleich wie eben auch auf nationaler Ebene, wo ja auch die SP und die Grünen eher gegen diesen Entscheid sind.
Soweit also die politischen Reaktionen, aber wie wurde der Entscheid in der kantonalen Presse denn kommentiert?
Ja, das ist auch interessant. Also der Corriere del Ticino hat einen ziemlich ausführlichen Kommentar geschrieben, hat sich vor allen Dingen darüber ausgelassen, dass es gelungen ist, eigentlich in relativ kurzer Zeit in einem so wichtigen verkehrspolitischen Thema ein Umdenken zu erreichen und dass das politisch natürlich auch auf eine sehr starke Lobbyarbeit des Kantons Tessins zurückzuführen ist und dass das trotzdem eigentlich erstaunlich ist, denn in der Tat vor 2 Jahren hat praktisch niemand gewagt, das überhaupt nur anzudenken und jetzt wurde dieser Vorschlag vom Bundesrat gemacht. Dieses Umdenken ist doch schon sehr eindrücklich. Auf der anderen Seite sagt der Corriere del Ticino, man soll sich keine Illusionen machen, dass die Sache jetzt schon gegessen ist, denn Verkehrspolitik national ist immer auch Regionalpolitik und man sieht ja jetzt schon, wie etwa die Westschweiz da Sturm läuft gegen diesen Vorschlag und sagt, wir brauchen das Geld, aber eigentlich da, wo es nötiger ist. Also der Corriere del Ticino erinnert auch an die Alptransit-Debatte vor 20 Jahren, dass da eben immer, wenn dort was gegeben wird, auch die anderen was haben wollen und dass der Weg wahrscheinlich noch ziemlich lange ist, bis dann wirklich eine austarierte Sache gefunden ist. Die eher linksliberale La Regione hat den Entscheid hingegen sehr, sehr skeptisch kommentiert und das ein bisschen im Sinne wie auch Alpeninitiative oder viele andere, die ja sagen, wenn wir ein Bauwerk haben, das dann irgendwann mal gemacht ist und 2 Tunnelröhren mit je 2 Spuren, von denen man aber nur eine befahren kann, ist das wirklich realistisch, dass man diese eine Spur dann in dem Tunnel nie verwendet? Was bedeutet das? Also da werden viele Fragezeichen gemacht. Welcher Druck wird allenfalls von der EU dann kommen, wenn dieses Nadelöhr verstopft ist, dass man eben dann doch öffnet, wenn die Spuren schon da sind? Also da werden viele Fragezeichen gestellt. Und einmal mehr eben auch die Frage, wie viel Verkehr erträgt der Kanton Tessin eigentlich noch? Wir haben ja gerade im Südtessin, Lugano, südlich Mendrisio, wirklich ständig verstopfte Straßen. Auch die Autobahn hat ihre Grenze der Belastung eigentlich überschritten. Und die Frage ist, wie kann das weitergehen?
Und wie sieht man die Situation eigentlich in Airolo, also am Südende des Gotthardstraßentunnels?
Ja, das ist interessant, die Frage. Ich selbst war leider nicht vor Ort jetzt in diesen Tagen, aber das Tessiner Fernsehen, RSI, hat einen Service gemacht, ist da auf Stimmenfang gegangen. Und es ist interessant, dass dort, so scheint es zumindest, überwiegend eigentlich die Reaktionen positiv waren. Der Gemeindepräsident Pedrini hat gesagt, man ist eigentlich dieser Meinung, man hat es selbst auch gefordert. Und wieso? Ja, dort ist einerseits das Bewusstsein, dass man immer schon vom alpenquerenden Verkehr gelebt hat, das weiß man in Airolo, und man hatte Angst vor dieser Totalsperrung von 900 Tagen. Man hat das ja schon mal erlebt nach dem Unfall 2001 damals, wo plötzlich diese totale Ruhe eingekehrt ist. Und man mag es vielleicht sogar als schizophren sehen, dass auf der einen Seite der Verkehr immer stört, aber wenn er plötzlich ganz weg ist, ist es fast noch störender. Und dieses Gefühl ist offenbar in Airolo ziemlich verbreitet.
Kommen wir zur Kantonspolitik, Gerhard Lob. Dort hat der Große Rat einen wichtigen Entscheid gefällt in Bezug auf die Rustici. Offenbar hat man nun endlich einen Weg gefunden, um das Problem dieser Steinhäuschen zu lösen.
Ja, so ist es, auch wenn nicht alle Probleme gelöst sind, aber man hat wirklich einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht, denn es wurde dieser Plan verabschiedet mit diesem Namen, etwas schwierig auszusprechen, PUC-PAVE, also Piano di Utilizzazione Cantonale, für Häuschen außerhalb der Bauzonen. Und daran hat man wirklich jahrelang gearbeitet, weil man beim Bund nie zufrieden war mit der letzten Version. Jetzt hat man im Gegensatz zu dem vor 2 Jahren verabschiedeten Plan in einer Auffrischung sozusagen nochmal 3 Millionen für den Landschaftsschutz aufgenommen in diesen Plan. Und damit hat man auch die Grünen zum Beispiel zufriedenstellen können. Und auf der anderen Seite sind jetzt eben durch diesen Plan wirklich diese sogenannten Rustici-Zonen ausgeschieden worden.
Und können nun alle diese Rustici in Ferienhäuschen umgebaut werden?
Ja, nicht alle Rustici im Tessin, das ist genau der Sinn des Plans, denn der Plan legt fest, wo schützenswerte Gebäude stehen und wo solche Zonen sind, die nicht schützenswert sind. Und was nicht schützenswert ist, kann auch nicht umgebaut werden. Das ist praktisch das Prinzip. Man muss sehen, ob jetzt der Bund damit wirklich letztlich einverstanden ist, denn das ARE, also das Raumplanungsdepartement, hat ja konstant Einsprachen gemacht gegen alle Baugesuche, ob das jetzt sich ändert. Im Übrigen muss man auch sehen, dass noch private Rekurse gegen diesen PUC-PAVE hängig sind. Und eine andere Frage, die sich jetzt natürlich auch noch aufdrängt, auch aus Bundessicht, was passiert denn mit all diesen Rustici, die illegal umgebaut wurden, also ohne eine gesetzliche Grundlage? Da ist längst noch nicht klar, ob dann wirklich dann die Bagger mal auffahren werden, ja oder nein, bei welchen und bei wie vielen. Da sind also noch viele Fragen offen. Und eine Amnestie, die auch von angeregt worden war, nämlich eine Amnestie für alle diese Bausünden zu erlassen, ist auch diese Woche im Großen Rat dann nicht wirklich zum Thema geworden. Aber die Fragen sind auch hier noch offen.
Ein weiteres politisches Thema, Gerhard Lob, das betrifft die Quellensteuern von Grenzgängern. Vor genau einem Jahr kam es zum Eklat, als der Tessiner Regierungsrat die Hälfte dieser Gelder einfror. Nun war angenommen worden, dass es zu einer Neuauflage kommen könnte. Ist dies denn eingetreten?
Nein, der Staatsrat hat diese Woche alle Gelder freigegeben, rund 55 Millionen Franken, die nun nach Italien überwiesen werden. Und damit war eigentlich auch gerechnet worden, nachdem ja vor kurzem auch die blockierten Gelder von letztem Jahr freigegeben worden waren und das infolge der Aufnahme wieder der Gespräche zwischen Schweiz und Italien, bilaterale Gespräche in Bezug auf ein Steuerabkommen und andere Probleme wie die Blacklist.
Erfolgte denn dieser Entscheid einstimmig?
Dazu gibt es ein bisschen verschiedene Versionen. Angeblich soll es einstimmig erfolgt sein, aber so hat beispielsweise der junge Staatsrat Norman Gobbi auf seiner Facebook-Seite gesagt, es sei doch nicht ganz so gewesen, aber offenbar kam es gar nicht zu einer formellen Abstimmung. Sicher ist auf jeden Fall, dass gerade bei der Lega der Boss, nämlich Giuliano Bignasca, ziemlich sauer ist. Er hat sich unglaublich aufgeregt, dass seine beiden Regierungsräte jetzt da zugestimmt haben, so einfach. Er wollte nämlich, dass die Gelder wieder eingefroren werden. Bignasca gehört zu den Leuten, die sagen, ja, wir sollten den Druck aufrechterhalten, denn wir haben ja noch nichts bekommen von Italien. Man hat zwar jetzt mit den Verhandlungen angefangen, aber wir haben jetzt schon wieder die Gelder freigegeben, bevor wir was von der anderen Seite bekommen haben.
Bleiben wir noch ganz kurz bei der Lega, Gerhard Lob. Diese erhielt im Großen Rat eine Abfuhr, denn ihre Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente wurde er abgeschmettert.
So ist es. Und daher wird es auch zu einer Volksabstimmung im September kommen. Dieser Entscheid war im Übrigen absehbar, denn eine 13. AHV-Rente, so wie in dieser Volksinitiative gefordert, übrigens schon vor vielen Jahren eingereicht, sie war von keiner anderen politischen Seite unterstützt worden. Auch bei der Linken und bei den Grünen, die ja tendenziell sagen, wir müssen den schwächer Bemittelten helfen, war das dann nicht das Thema, weil sie sagen, wenn wir das generell durchsetzen, dann wird einfach da nach dem Gießkannenprinzip Geld verteilt. Das kann nicht der Sinn sein im Moment, auch bei den staatlichen Ausgaben. Man muss da etwas genauer vorgehen, wer das wirklich braucht und wer nicht. Und die Lega war aber nicht bereit, ihre Volksinitiative zurückzuziehen. Und wie gesagt, im September, voraussichtlich am 23. wird es zum Volksentscheid kommen.
Gerhard Lob, kommen wir zum Schluss noch auf ein sportliches Thema zu sprechen. Die italienische Fußballnationalmannschaft hat es an der Europameisterschaft weitergebracht, als man gedacht hätte. Sind denn die Tessiner auf italienischer Seite, wenn die Nationalmannschaft spielt?
Ja, gar nicht. Also das ist wirklich eben erstaunlich. Wer vielleicht von außen kommt ins Tessin und hört alle Italienisch sprechen, denkt, ja, hier sind alle Fans von Italien. Aber das ist gar nicht der Fall. Im Gegenteil, mir erzählen immer wieder Tessiner wie zu Hause, auch die Eltern, das war noch stärker früher, wie die wirklich anti-italienisch Fußball verfolgt haben. Also wichtig war eigentlich nur, dass Italien verliert, egal gegen wen man spielte. Und das ist eben diese alte Abgrenzung gegen das südliche Nachbarland.
Aber im Vereinsfußball ist das nicht so.
Das ist eben ein bisschen das Komische. Die Tessiner mögen die italienische Nationalmannschaft nicht. Das ist ihnen alles ein bisschen zu national. Aber sie haben je eine große Liebe für die Vereine. Also es gibt hier etliche Fans von Juve, Juventus, von Milan, Inter, die Interisti, wie man sie nennt, also die Interfans. Und das sind auch die Tessiner. Sie haben alle ihren Lieblingsclub in Italien und sind auch da sehr engagiert. Viele fahren beispielsweise selbst von Locarno zu den Spielen nach Mailand, um das zu verfolgen. Aber wie gesagt, diese Liebe ist begrenzt auf den Vereinsfußball und geht nicht darüber hinaus und schon gar nicht auf die italienische Nationalmannschaft.
Gerhard Lob, freier Journalist aus Locarno.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.